Wir wollen miteinander beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir für diesen Tag, den du uns schenkst. Jeder Tag unseres Lebens kommt von dir. Du hast die Tage unseres Lebens vorbereitet und wir danken dir auch für diesen. Du bist der Herr und der Gott unseres Lebens. Und wir danken dir, dass du uns heute begegnen willst, auch ganz besonders in diesem Raum, diesem Haus, durch dein Wort, durch die Gemeinschaft untereinander. Danke, dass du als Haupt deiner Gemeinde uns versorgst und für uns da bist. Wir ehren dich darüber. Danken dir jetzt auch, dass wir diesen Tag haben, an dem wir uns ganz besonders mit unserer Zukunft, mit unserer himmlischen Heimat beschäftigen dürfen. Und wir bitten dich, dass dieser Tag seine Wirkung hat, dass es wirklich Konsequenzen für uns hat, dass es ein wichtiger Baustein ist auf unserem Weg dir entgegen. Hab herzlichen Dank, dass du selbst die Regie führst, dass du reden, hören, denken, austauschen, leiten kannst. Wir unterstellen uns dir und deinem Führen und dem Wirken deines Geistes. Amen. Wie möchte ich einsteigen? Meine Frau und ich, wir haben unseren Dienst begonnen am 1. Mai des Jahres 1989. Und ich habe eins meiner ersten Predigtkonzepte, da steht drauf 19. Juni 1989, Überschrift Der Himmel. Das war damals im Nordhessischen, dort in Bebra, wo wir unseren ersten Gemeindebezirk hatten. Und dort hatte ich unter anderem, das war so 6 kleinere Gemeinden, unter anderem eine Bibelstunde in einem Dorf zu halten. Zu dieser Bibelstunde kamen so zwischen 4 und 5 Personen, die da zusammen waren. Das war eine richtig schöne, gute Bibelstunde. Ich habe die noch in sehr, sehr guter Erinnerung. Allerdings waren alle Geschwister deutlich über 80, die in dieser Bibelstunde waren. Und ich hatte damals den Eindruck, ich sollte darüber sprechen. Aber als ich dann das Thema vorbereitet hatte, wurde mir ganz mulmig. Ich dachte, was bildest du dir eigentlich ein, denen etwas sagen zu sollen über den Himmel? Die sind ja schon so viele Jahre und Jahrzehnte auf dem Weg zum Himmel. Halt du mal deinen Mund und lass die mal erzählen. Und außerdem hatte ich Angst. Ich hatte Angst, dass sie das falsch verstehen könnten. Nach dem Motto, dieser junge Pastor, der meint, er müsste uns ein bisschen Beerdigungsvorbereitung hier leisten. Auf jeden Fall erinnere ich mich noch sehr gut, wie ich dieser Bibelstunde gefahren bin, mit diesem zwiespältigen Gefühl, war das eine gute Idee, eine Bibelstunde über den Himmel anzubieten. Ich habe dann treu meine Bibelstunde gehalten und die 4, 5 waren auch mit dabei. Und diese Gemeinde war so etwa 20, 25 Minuten entweg von der Hauptgemeinde. Und ich war nach der Bibelstunde noch nicht zu Hause. Dann bekam ich die erste Meldung zu Hause angekommen, dass man in der Hauptgemeinde gesagt hat, die Bibelstunde von dem Ort, die muss bei uns auch gehalten werden. Und dann ging diese Bibelstunde einmal reihum, weil plötzlich gemerkt wurde, Mensch, das ist ja ein ganz, ganz wichtiges Thema. Und ich muss ehrlich zugeben, ich habe das damals gar nicht allein ausgearbeitet. Sondern es gab von dem Evangelisten Moody so ein ganz altes, flatteriges Heft, Der Himmel. Und ich habe nichts anderes gemacht, ich sehe es ja in meinem Konzept, als seine 8 Stichpunkte, meine Bibelstunde gnadenlos abzukupfern, was der da in seinem Büchlein gesagt hat. Und plötzlich wurde klar, das ist unser Thema. Der Himmel, das ist unser Thema. Und ich hoffe sehr, dass Sie so ein bisschen auch mit dieser Hoffnung, dieser Freude, diesen Tag mit mir hineingehen, zu sagen, das ist unser Thema. Der Himmel ist unser Thema. Es ist ein riesiges Thema, ein sehr, sehr großes Thema. Ein Thema, was sehr, sehr persönlich ist. Es betrifft jeden von uns, jeden von uns. Es ist das Thema unseres Lebens, unserer Zukunft. Wir werden einmal staunen, wie zusammengeschrumpft unser irdisches Leben sich darstellen wird angesichts der Ewigkeit und angesichts des Himmels. Es ist deswegen ganz besonders unser Thema, weil wir von unserer Grundprägung als Menschen ohne Christus her sehr stark fokussiert sind auf den irdischen Bereich. Das ist erst einmal nachvollziehbar, wenn man jemandem die Himmelsperspektive weggenommen hat, weil er sie nicht mehr hat, weil ich mehr darauf zugreifen konnte, außer durch Sehnsucht, dann wird er reduziert auf die irdische Perspektive. Und deswegen hat alles, was mit dem Himmel zu tun hat, für uns am Anfang etwas zu tun mit unsicher, unklar, schwammig, gegen dem Festen, Irdischen und Klaren. Und deswegen müssen wir uns gerade deswegen ganz besonders intensiv mit dem Thema des Himmels beschäftigen. Aber natürlich gilt, wir können bei weitem nicht alle Texte, bei weitem nicht alle Texte, die Bibel dazu hat, das sind erstaunlich viele, wenn man damit anfängt, die sich mit Fragen des Himmels und meiner Lebensweise im Himmel und meines Hinkommens zum Himmel und was da alles mit zusammenhängt, beschäftigen, bei weitem nicht alle heute lesen, auf gar keinen Fall. Aber ich hoffe, dass wir so ein paar zentrale Achsen an diesen Tag legen können, die Ihnen hilfreich sind. Also, ich dachte, ich gebe Ihnen mal eine grobe Themenübersicht, damit Sie so ein bisschen eine Ahnung haben, was so an diesem Tag auf Sie zukommt. Und die gebe ich Ihnen auch aus einem bestimmten Grund, das sage ich Ihnen gleich dann danach, warum ich Ihnen das schon mal sage. Wir wollen natürlich anfangen einzusteigen, indem wir über die in den einführenden Sachen, über die Realität des Himmels nachdenken, über die Redeweise vom Himmel. Das ist alles nur Einführung. Die eigentlichen Themen kommen danach, über die Art und Weise, an welchen Orten in der Bibel vom Himmel geredet wird. Das ist ja sehr interessant. Wann redet die Bibel vom Himmel? Sie spricht ja nicht immer an jedem Satz vom Himmel. Und natürlich wollen wir am Anfang, das müssen wir der Einführung machen, die schlichte Frage beantworten, wie komme ich in den Himmel? Das ist natürlich eine sehr wesentliche Frage, um überhaupt dann die eigentlichen Themen angehen zu können. Also ich habe so drei Hauptblöcke. Das eine ist mein Himmelseingang. Das ist ja das nächste wesentliche Ereignis meines Lebens und Ihres Lebens, also mein Himmelseingang. Da möchten wir gerne nachdenken über das Sterben, über die Frage nach dem Seelenschlaf, über das Paradies, über den Zwischenleib, über meine Wohnung, über das Preisgericht. Das sind die Fragen, die damit zusammenhängen. Mein Eingang, mein Himmelseingang. Dann bin ich drin im Himmel, also möchte ich gerne mit Ihnen nachdenken über mein Himmelsleben. Also mein, nicht nur mein persönliches, sondern eben auch Ihres. Also mein Himmelsleben, das wäre dann der zweite ganz große Themenblock. Bei diesem zweiten großen Themenblock möchte ich nachdenken über die Teilhabe an Christus und seiner Herrschaft, über die Heilsgeschichte, über die Fragen von Offenbarung 21, 22 des neuen Jerusalems, über meine Himmelssorgen im Gegensatz zum irdischen Leben. Das heißt, worauf muss ich verzichten, was ist meine Angst, wird es langweilig und diese Fragestellungen, die immer wieder auftauchen. Und ich möchte natürlich zum dritten nachdenken über meine Himmelskonsequenzen. Das ist der dritte große Block, meine Himmelskonsequenzen. Das ist ja etwas ganz Wesentliches, dass man überlegt, wenn das jetzt so ist, wie wir besprochen haben, dann bis dahin, dann stellt sich die Frage, wie verbindet die Bibel die irdische Perspektive, die wir jetzt haben, mit dieser Himmelsperspektive, welche Konsequenzen hat der Himmel heute? Welche Konsequenzen hat der Himmel heute? So, das ist so ganz, ganz, ganz grob das Thema. Und warum ich das Ihnen jetzt schon sage, ist, meine Sorge im Vorbereiten ist, dass ich dachte, wenn wir schon nicht so den richtigen Seminarcharakter ganz klassisch hinkriegen, dass wir mit so einer kleinen Gruppe 10, 12 Leute im Kreis sitzen und ein bisschen austauschen über den Himmel, sondern jetzt eben 3,5 mehr sind, dann sollten wir doch zumindest das trotzdem wahren, dass Ihre Fragen jetzt trotzdem eine Chance haben, zur Geltung zu kommen und Sie nicht sagen, jetzt habe ich einen Tag auf der Höhe gebucht, habe viel Geld investiert und Zeit und ich bin meine Frage gar nicht losgeworden. Und deswegen haben Sie schon entdeckt, sind hier an den Türen, an diesen vier Türen, vier Plakate aufgehängt und da steht drüber Himmelsfragen. Und zwar sind das Ihre Himmelsfragen. Also wo Sie sagen, wenn ich jetzt schon heute hier bin, dann hätte ich gerne folgende Himmelsfrage. Also zum Thema Himmel habe ich folgende Frage. Und deswegen bitte ich Sie jetzt, dass wir ganz kurz so zwei Minütchen uns Zeit nehmen und Sie einmal sortieren und überlegen, welche Himmelsfragen hätten Sie gern? Was wollen Sie denn wirklich wissen? Und da dürfen auch Fragen stellen, wo Sie sagen, hoffentlich hat keiner gesehen, dass ich das hingeschrieben habe. Aber auf jeden Fall, dass Sie einmal Ihre Himmelsfrage loswerden können. Und ich lege da gleich Stifte hin und Sie notieren einmal Ihre Himmelsfragen da dran. Und wir werden auch gleich nochmal hier so kurz gucken, ob jemand auch seine Himmelsfrage so in den Raum hineinruft, wer da will. Und ich werde nach der ersten Einheit mal gucken, welche Himmelsfragen da so dran sind und hoffentlich es hinkriegen, einen Teil Ihrer Himmelsfragen noch in mein Skript hineinzuarbeiten, in der Hoffnung, dass ich die meisten Ihrer Himmelsfragen auch schon erwischt habe. Also, Ihre Chance, einmal kurz nachdenken, Himmelsfragen, ich lege Stifte hin, Sie dürfen wandern und in 3 Minuten wissen wir, was Sie über den Himmel wissen wollen. Also, überlegen Sie mal Himmelsfragen. Gut, also Sie merken, wir haben was zu tun. Und jetzt haben wir hier noch die ganzen Fragen. Ich gucke sie mir nachher an, versprochen. Ich hoffe, dass jetzt schon in dieser ersten Einheit heute Morgen eine ganze Reihe von den Dingen wir abarbeiten können, die jetzt hier so angesprochen wurden und da auch wir darauf eingehen können. Fangen wir einfach mal an und gucken uns mal an. Die Bibel, das ist unsere Grundlage. Die Bibel ist unsere Grundlage. Das heißt, wenn Sie jetzt hier in diesem Raum sind und sagen, da habe ich schon grundsätzliche Bedenken, was die Bibel angeht, dann muss ich sagen, dann haben Sie natürlich heute ganz, ganz schlechte Karten hier. Ganz, muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen. Denn das ist quasi die Voraussetzung, von der wir jetzt ausgehen. Wir gehen nicht in die Frage der grundsätzlichen Vertrauenswürdigkeit der Bibel zurück, sondern die ist in diesem Haus und diesem Seminar vorausgesetzt. Wir vertrauen der Bibel als dem offenbarten Wort Gottes. Das ist eine. Das andere ist aber, dass die Bibel ja kein Lexikon ist. Nach dem Motto, da schlage ich auf zum Begriff Himmel und dann kriege ich da meinen Artikel, dann weiß ich alles. Sondern die Aussagen über den Himmel stammen aus den unterschiedlichsten Zusammenhängen in der Offenbarungsgeschichte Gottes. Manches ist alttestamentarisch, manches stammt aus sehr persönlichen Umständen von Menschen, manches ist prinzipiell lehrmäßig dargelegt. Und man muss immer auch gucken, in welchem Zusammenhang ist eine Aussage gemacht. Und die Begriffe können nicht einfach wie einem großen Eintopf zusammengemixt werden. Man muss auch ein bisschen aufpassen, sonst kriegt man ein ganz großes Mischmasch, was am Ende sehr, sehr unverdaulich ist. Also, die Bibel wird als vertrauenswürdig vorausgesetzt. Aber sie ist kein Lexikon zu dem Thema, sondern ich muss unterschiedlich schauen, wo werden mir diese Aussagen präsentiert. Und da ist natürlich sehr, 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 sehr wichtig zu sehen, dass die Bibel absolut von der Realität des Himmels ausgeht. Des Himmels erst einmal als grundsätzlich des Lebens- und Wirkungsbereiches des lebendigen Gottes. Ja? Himmel nicht im Sinn von unserem irdischen Himmel, wie der im amerikanischen Sky und Heaven unterschieden wird. Ja, wir haben ja das in unserer deutschen Sprache so nicht. Aber eben ist nicht jetzt Erde und Himmel gemeint im Sinn von dem Geschaffenen, sondern im Sinn von Himmel, von dem Wirkung und Lebensbereich Gottes und seiner Welt, in der ich jetzt noch nicht bin. So, der Himmel ist eine absolute Realität. Überall, Sie können da aufschlagen, wo Sie wollen, wird der Himmel vorausgesetzt. Wenn Sie jetzt allerdings sagen, wie muss ich mir das vorstellen, was den Himmel angeht und Gott angeht, dann gilt auf der einen Seite natürlich die Aussage, Gott wohnt im Himmel, selbstverständlich. Und gleichzeitig gilt, der Himmel und alle Himmel können ihn nicht fassen. Das heißt, schon an der Stelle merken Sie, ich rutsche in Kategorien hinein, die sind echt hart. Auf der einen Seite ist das natürlich der Präsenzort des lebendigen Gottes, der Wohnort des lebendigen Gottes mit einer unglaublichen Dimension, die es in diesem Ort gibt. Auch die Frage von Werner Räuber hier, gibt es abgestufte Himmelsbereiche? Selbstverständlich kennen wir unterschiedliche Himmelsbereiche. Sie kennen sie allein in Formulierungen des Apostels Paulus. 2. Korinther 12. Wissen Sie, dass er da sagen kann, dass er weggenommen wurde, entrückt wurde bis in den dritten Himmel da hinein. Das heißt, es gab so eine Art Vorstellung, dass es unterschiedliche Himmelsstufen gab, Himmelsbereiche, Himmelsorte, Himmelsräume, Himmelsnähe gab. Grundsätzlich bin ich aber in der Unterscheidung zwischen auf der einen Seite der geschaffenen irdischen Welt mit dem, was zu diesem Kosmos gehört, zu der ja auch ein irdischer Himmel gehört, und auf der anderen Seite der Welt Gottes, so wie wir es im Vater unser beten, unser Vater im Himmel. Dein Wille geschehe wie im Himmel, so auch auf Erden, also in diesem kosmischen Umfeld, in unserem Bereich. Das ist erst einmal prinzipiell klar und prinzipiell gesagt. Wie gesagt, Sie erinnern sich, dass natürlich sehr oft das Wort Himmel im Plural vorkommt, im der hebräischen Sprache sowieso. Das ist ein Grundsatz-Pluralwort, deswegen übersetzt man ja auch oft auch die Himmel. Aber es kommt auch noch einmal dann, zum Beispiel in dem großen salomonischen Gebet, 1. Könige 8, in dieser noch einmal verstärkenden Form vor, die Himmel und aller Himmel können ihn nicht fassen. Das heißt, hier wird diese Fülle, diese unglaubliche Fülle des Lebens und des Wirkens Gottes beschrieben. Es ist die Welt Gottes, es ist der Wohnort Gottes, es ist die Welt, in der er ist. Und da gibt es unterschiedliche Zugangsbereiche für unterschiedliche Wesen. Wir wissen zum Beispiel von der Engelswelt, die Zugang hat zu ihm. Wir wissen auch aus Textstellen, dass zum Beispiel im Bericht bestimmte Bereiche dieser Welt es auch einen Zugangsbereich sogar für die Macht des Bösen gibt. Erinnern Sie sich daran an die Passage im Buch Hiob am Anfang, wo es diesem eigentümlichen, uns geoffenbarten Gespräch kommt, wo wir sagen, was hat denn der da zu suchen, wo kommen wir denn hin? Aber in bestimmten Himmelsbereichen gibt es in Anführungszeichen eine Form von Audienz, die da stattgefunden hat. Also das ist diese Welt, die uns da deutlich wird. Und jetzt brauchen wir gleich am Anfang eine Klarheit darüber, dass neben dieser Himmelssprache von dem Wohnort und Wohnbereich des lebendigen Gottes, es ja noch eine weitere Redeweise gibt. Und die haben wir hier schon angedeutet. Nämlich wir haben auch noch die Redeweise vom Paradies. Auch das taucht natürlich immer wieder in dem Zusammenhang auf. Das Paradies hat ja eine gewisse Transformation in der Bibel erhalten. Nicht wahr? Zuerst war das Paradies klar geografisch einzuordnen. Sie wissen das von 1. Mose 2 her, wo es bestimmt war, wo diese Ströme waren und wo dieses Paradies auf dieser Erde gewesen ist. Erster Teil. Dann haben wir eine andere Form von Paradies, die sich ganz oft mit den Ausdrücken der Bibel im prophetischen Wort mit dem Millennium, mit dem tausendjährigen Reich verbindet. Auch da sprechen wir wieder, es kommt zu paradiesischen Zuständen. Das findet ja nach der Überzeugung der Bibel ebenfalls hier auf dieser Erde statt. Auch da werden wieder paradiesische Zustände herrschen. Aber es wird noch in diesem kosmischen Umfeld sein mit allen entsprechenden Veränderungen, aber noch hier. Und dann haben wir noch einmal eine neue Vokabel vom Paradies, die jetzt nicht mehr gebunden ist an das Geografische von damals oder an das Erwartete im tausendjährigen Reich, sondern schon in einer anderen Dimension, einer geistigen Dimension abläuft. Und dazu gehört zum Beispiel jetzt die Formulierung vom Schächer am Kreuz. Heute wirst du mit mir im Paradies sein, meint also einen Bereich der Himmelswelt. Einen Bereich der Himmelswelt, der eben jetzt in dieser Weise als Paradies bezeichnet wird. Manche nehmen die Begrifflichkeit sogar deckungsgleich, das heißt, sie ersetzen komplett das Wort Himmel mit dem Wort Paradies. Kann man machen, biblisch gesehen würde ich eher sagen, das Paradies bezeichnet einen Bereich des großen Himmels unseres Gottes. Ja? Ein Bereich des großen Himmels unseres Gottes, aber es gehört eindeutig zu dieser Welt des lebendigen Gottes. Es ist kein diffuser Bereich nach dem Motto, na, was ist denn da wohl noch los, sondern das gehört mit zur Welt unseres Gottes. Und da hinein gehört auch die Passage von Jesus und dem Schächer am Kreuz, dass nach seinem Sterben Jesus in der jenseitigen Welt eben in diesem Paradies, in dieser Welt des lebendigen Gottes gewesen ist. Er war auch an anderen Orten, das wissen wir. Er war in derselben Zeit, 1. Petrus 3, auch hinabgestiegen, das Reich des Todes und hat dort gepredigt. Und er ist dann nach seiner Auferstehung und Himmelfahrt dann durch die ganzen Himmel hindurch marschiert, Epheserbrief. Das heißt, wir spüren was von der großen, gigantischen Dimension des Himmels, die eben dort beschrieben wird. Also, erster Ausdruck, der Himmel, die Himmel aller Himmel. Zweite Begrifflichkeit, das Paradies. Und dritte Begrifflichkeit, die ganz oft auftaucht mit der jenseitigen Welt, ist das Stichwort Jerusalem. Und da ist ja Ähnliches passiert. Ich finde das faszinierend. Die Bibel ist nicht statisch. Der Begriff hat sich gewandelt. Natürlich war Jerusalem und ist Jerusalem eine geografisch in unserem Kosmos klar zu definierende Stadt. Seit Jahrtausenden, ganz eindeutig. Und wird sie auch noch recht lange bleiben, ja? Gleichzeitig erleben wir aber, dass Jerusalem auch zu einer geistlichen Begrifflichkeit wird. Das wissen wir auch. Und wir wissen, dass Jerusalem schon zu einem jenseitigen Begriff wird. Das können Sie zum Beispiel nachschlagen und nachlesen im Hebräerbrief im 12. Kapitel. Dort kann uns der Autor des Hebräerbriefs sagen, Hebräer 12, Vers 22, ihr, die an Jesus Christus glaubt, ihr seid gekommen zu dem Berg Zion und zu der Stadt des lebendigen Gottes, nämlich dem himmlischen Jerusalem. Das heißt, das gibt es jetzt schon. Das gibt es jetzt schon. Dieser Terminologie gibt es ein Jerusalem nicht auf dieser Erde, nicht in einem geistlichen Verständnis, sondern in einem jenseitigen Verständnis gibt es schon diesen Ort Jerusalem. In der Weise, dass Menschen, die eine persönliche Beziehung zu Jesus Christus haben, in diesem Ort Jerusalem sind. Wofür steht dann Jerusalem? Jerusalem steht dann in dieser Sprache für den Himmel, für die Welt Gottes. Jerusalem im irdischen Bereich war mit dem Tempel der Wohnort Gottes. Gott hat sich entschieden, Psalm 132, auf dem Zion in Jerusalem zu wohnen. Die jenseitige Welt sagt, es gibt ein himmlisches Jerusalem. Wer wohnt dort? Gott wohnt dort. Also sind Menschen, die an Jesus Christus glauben, ins himmlische Jerusalem gekommen. Ja, daher ganz, ganz viele Lieder, die von diesem Eingang der Christen zu Recht in das jetzt schon vorhandene himmlische Jerusalem sprechen. In dem Augenblick, wo sie zum Glauben an Jesus Christus kamen, haben sie, Philipperbrief Kapitel 3, eine andere Bürgerschaft, eine weitere Bürgerschaft, eine weitere Politeia bekommen, nämlich neben der irdischen, die meisten von uns sind Deutsche und kommen auch ganz gut klar damit, ja, haben sie eine weitere, wesentlichere bekommen, wenn sie mal ihren Personalausweis einen Hasen geben können, aber eine Bürgerschaft, die brauchen sie auf jeden Fall, nämlich Philipper 3, die des Himmels. Ja, dieses Jerusalems, dieser Stadt, die es jetzt schon gibt, für die sie mit mir schon jetzt den Pass haben, ihrer Gewissheit des Heils in Jesus Christus und dann hineinmarschieren können in diese Stadt. Und jetzt gibt es Jerusalem noch einmal, das wissen die, die die Bibel bis zum Ende gelesen haben, nämlich in Offenbarung 21, also nach dem Millennium, nach dem tausendjährigen Reich, nach dem Zergehen des alten Kosmos, wie es in 2. Petrus 3 heißt, kommt es zu einem neuen Himmel und einer neuen Erde. Und der Seher der Offenbarung, Johannes, sagt, und siehe, ich sah herabkommen aus dieser Welt die Stadt Jerusalem. Und er beschreibt sie, wir kommen heute Nachmittag drauf, auf geniale, eindrückliche Art und Weise. Und plötzlich merken Sie, diese Begrifflichkeit, die muss man klar haben, sonst rudert man total. Also, Jerusalem zum einen eine real vorfindliche geografische Stadt, Stadt Davids von bis heute und in lange Zeit noch hinein. In der geistlichen Dimension wiederum Jerusalem Verständnis für den Ort der Gottesbeziehung. Dann als den Bereich, wo jetzt schon Menschen in der jenseitigen Welt, die an Jesus Christus glauben, sind. Das ist das himmlische Jerusalem, Hebräerbrief, Kapitel 12. Und ein nochmal geschaffenes, endgültiges Jerusalem, das herabkommen wird aus dem Himmel, Offenbarung 21. Und dann merken Sie, die Bibel ist sehr, sehr dicht in ihrer Begrifflichkeit. Und diese Sprache, die muss man eben auch dann einmal in sich aufnehmen. Und dazu gehört eben auch tatsächlich jetzt, neben dieser wichtigen Begrifflichkeit, es gibt noch andere, die lassen wir jetzt mal ein bisschen zur Seite, der Himmel, das Paradies, die Jerusalem-Redeweise, dass die Bibel ganz unterschiedlich von dieser Welt spricht. Das ist Ihnen ja sicherlich schon aufgefallen. Wie redet die Bibel vom Himmel? Sie spricht vom Himmel in einer ganz besonderen Art und Weise. Wenn Sie hinten anfangen in der Bibel, in der Offenbarung, dann wissen Sie, es gibt ein Wörtchen, was uns manchmal fast aufregt. Nämlich, denn der Johannes sagt, ich sah etwas wie, und dann kommt irgendwas, ja, wie ein gläsernes Meer. Wir sagen, Johannes, ein bisschen klarer, wir sind Deutsch, wir müssen das wissen. Ja, was für Materialien, wie groß, wo stand das, wie sah das aus, welche physikalischen Gegebenheiten hat das Ding. Und das macht er nicht, er sagt, wie. Das heißt, wir werden nicht befriedigt, weil wir, wenn wir in dieser Weise weiter operieren, nicht weiterkommen. Sondern wir müssen, ob wir das nun wollen oder nicht, wir müssen mit auf diese Redeweise eingehen, auf diese Metapherebene, auf diese Bildebene. Und wenn wir uns mal daran gewöhnt haben, dann merken wir, die ist gar nicht schlecht. Die hilft uns nämlich anzuknüpfen bei dem, was wir uns auf dieser Seite zurzeit halbwegs vorstellen können und können aus unserem Bereich, den wir hier haben, gewisse Schlüsse tun in eine Welt, zu der wir jetzt noch keinen direkten Zugang haben. Wenn uns der Johannes das so beschrieben hätte, in der Begrifflichkeit ohne wie, dann hätten wir weniger, als wenn er uns gesagt hätte, du, das ist wie. Das kannst du vergleichen in deiner Welt, in meiner Welt, mit Folgendem. Wenn er uns es real beschrieben hätte, das gläserne Meer, hätten wir keinen Zugang dazu, weil wir es nicht rüberkriegen in unsere Welt. Wenn er aber sagt, wie, dann kann ich halbwegs mich in der Metapherebene vortasten und eine gewisse Ahnung auf der Bildebene bei mir abblitzen lassen. Und das ist der Grund. Sie sind also nicht benachteiligt über das Wie. Sie sind bevorzugt, dass Sie überhaupt eine Chance haben, über diese Zugangsebene etwas zu wissen, über eine Welt, über die Sie und ich sonst keine Ahnung hätten. Und damit kommen wir jetzt bei einem ganz wichtigen Beispiel an. Meiner Meinung nach, ich habe oft auch bei der Vorbereitung überlegt, es gibt meiner Meinung nach kein besseres Beispiel, um die Zusammenhänge zwischen dieser Welt einerseits und der Welt des Himmels andererseits zu erklären. Kein besseres Beispiel als das Bild der Schwangerschaft. Wir haben das schon manches Mal angedeutet, aber ich bin überzeugt davon, das ist immer noch das genialste Bild. Das heißt, mit diesem Bild, mit dem Modell der Schwangerschaft, können Sie sich als Mensch heute eine ganze Menge erklären, wie man sich das vorstellen kann, jetzt in dieser Welt zu sein und doch schon für eine andere das Ticket zu haben, vorbereitet zu sein. Und das Modell der Schwangerschaft hilft ihnen ganz elementar. Also, das Geheimnis einer Schwangerschaft ist ja zum einen das, dass die Welt, in der dieses Kind heranwächst, eine vollkommen komplexe, abgeschlossene, geniale Welt ist. Stimmen Sie mir zu. Vollversorgung gesichert, alles läuft, Schutz da, alles da, bestens, total bestimmt für diesen Vorgang dieser 9 Monate. Alles zugespitzt für diese Geburt dieses Wesens. Stimmt. Und diese Welt, in der Sie und ich jetzt sind, ist genau so gemacht, dass Sie und ich optimal darin klarkommen. Ist genau gemacht. Ist eine geschlossene, in sich ruhende Wirklichkeit. Absolut. Und es ist immer gut, sich das vorzustellen. Überlegen Sie einmal ganz kurz, Sie können mit so einem Embryo ein Gespräch führen. Das haben wir immer mal versucht, sich zu denken. Nur zu denken, keine Sorge. Ja? Sie können mit einem Heranwachsenden ein Gespräch führen, das deutlich machen, was auf dieses Kind so zukommt. In ganz klar berechenbarer Zeit, nicht wahr? Sie können sagen, das wird schon enorm werden für dich. Es wird zwar ein bisschen problematisch werden, erstmal da durchzukommen und dann auf der anderen Seite anzukommen. Das kann leicht, das kann schwer sein, das ist verschieden. Aber dann bist du in einer genialen Wirklichkeit. Es wird gleißend hell sein für dich. Und du wirst groß werden. Nicht so 50 Zentimeter, du wirst groß werden. Du wirst rennen. Was ist Rennen? Erklären Sie mal im Embryo, was Rennen bedeutet. Ja? Und dann wird es Menüs geben. Richtig tolle Menüs. Menüs? Ja? Also, verstehen Sie, alles schon da. Mund ist ja schon da, aber ist anders. Und trotzdem können Sie deutlich machen, so ist es. Eine komplex abgestellte Welt. So, und jetzt ist das für den Himmel für mich genial nach der Frage, wo ist denn der Himmel? Das ist doch genial, das jetzt sich deutlich zu machen. Wo ist denn die andere Welt für so ein noch nicht Geborenes? Die ist unglaublich weit weg. Unglaublich weit weg. Was völlig anderes. Was völlig anderes. Und auf der anderen Seite ist diese kleine Welt in der großen Welt drin und nicht umgekehrt. Verstehen Sie? Es ist nicht so, dass es auf der einen Seite die Erde gibt und auf der anderen Seite den Himmel, was dazwischen, sondern es gibt die Welt Gottes, es gibt die große Welt Gottes und ein kleiner Teilbereich der großen Welt Gottes ist der Bereich, in der Sie und ich jetzt gerade sich aufhalten. Jetzt gerade sind Sie da. Das heißt, der Himmel ist auf der einen Seite aus unserer Perspektive eine völlig andere Welt. Und auf der anderen Seite sind Sie jetzt schon unmittelbar vom Himmel umgeben. Unmittelbar. Bitte, aus meiner festen Überzeugung, bis ins Geografische hineingedacht, sind Sie unmittelbar vom Himmel umgeben. Sie brauchen kein Raumschiff, um zum Himmel zu kommen. Sondern der Himmel ist da. Der ist jetzt da. Das ist die ganz wichtige, und das hilft mir beim Schwangerschaftsmodell. Beim Schwangerschaftsmodell weiter ist sehr, sehr wichtig, dass ich plötzlich begreife, dieses ganze Schwangerschaftsmodell läuft ja auf das Ziel der Geburt zu. Und das ist was ganz Elementares für uns Christen. Das ist was ganz Elementares. Wenn Sie das noch mitgenommen haben von heute, ist das viel, viel wichtiger als manche Quadratmeterzahlen der himmlischen Wohnung zu wissen. Ja? Zu begreifen, mein ganzes Leben hat ein einziges großes Ziel, dass ich ankomme in der Gegenwart des lebendigen Gottes. Ich hineingeboren werde in sein Licht. Das ist das Ziel. Sie kennen ja alle Schwangerschaftsabläufe. Keiner würde sagen, nach den durchlebten 9 Monaten, insbesondere auf der Seite der Frau, ach, schade, dass schon vorbei ist. Wäre schön, wenn es noch 1, 2, 3 Jahre so weiterginge. Habe ich jetzt noch seltene Schwangere erlebt. Ja? So, man ist dankbar, dass das Ding jetzt endlich zur Ziellinie läuft, auch wenn man vielleicht Bange hat vor der Ziellinie, aber weiß genau, das ganze Ding läuft auf dieses eine große Ziel zu. Der ganze Prozess läuft auf dieses Ziel zu. Ihr Leben läuft auf dieses Ziel zu. Und wer das begreift, hat meiner Meinung nach einen riesen Vorteil auf dieser Seite der Erde. Einen riesen Vorteil. Also ich bin jetzt schon ein paar Jahre mit Ihnen, mit Christus im Rennen, aber das wird mir, je länger ich lebe, desto wichtiger. Das zu begreifen, was haben wir für ein Vorrecht zu wissen, mein Leben läuft nicht ab, mein Leben läuft an. Das ist eine ganz prinzipielle Sache. Und das werden wir sagen, bis er kommt. Ja? Mein Leben läuft nicht ab, mein Leben läuft an. Sie wissen, dass wir anders geprägt sind von Natur aus. Sie und ich, wir sind anders geprägt. Wir kommen auf diese Erde und von dem Ganzen an tickt bei uns die Sanduhr. Also sie tickt nicht, sie rieselt. Ja? Rieselt die Sanduhr. Und das heißt, ein bestimmtes Quorum ist drin und läuft durch. Und der Tag heute, der Samstag, wenn der vorbei ist, ist der unwiderruflich vorbei. Den kriegen Sie nicht mehr wieder. Schon weg die Zeit. Schon weg. Das heißt, auf meinem Leben liegt jeder Tag, der weg ist, wie ein Verlust. Wie ein Verlust. Und Sie wissen, das ist ja kein Scherz, sondern es ist eine ganz tiefe Art, das Leben zu empfinden. Ich bin schon 30. Das ist ja schon kurz vorm Ende, nicht wahr? Und das steigert sich ja täglich. Bei 40 muss ich schon zum Psychiater, weil ich denke, was mache ich noch mit den letzten paar Tagen? 50 feiere ich schon nicht mehr, weil ich denke, oh wann? Ja, verstehen Sie, ich mache es lächerlich, aber Sie wissen, das ist ganz tief drin im Menschsein, ganz, ganz tief drin im Menschsein. Und ganz viele Prozesse, gucken Sie mal drauf, ganz viele Prozesse sind Versuche des Abbremsvorgangs vor dem Finale. Natürlich, auch im medizinischen Bereich. Und in den Cremetöpfchen. Abbremsvorgänge vor dem Finale. Ja? Ganz wichtig, das zu begreifen. Aber wenn ich eine andere Denke kriege, dann begreife ich plötzlich, da läuft was ab. Und das ist etwas ganz Entscheidendes. Mein Leben mit Jesus Christus läuft an. Wir hatten eine Jugendkonferenz hier über die Silvestertage wie gewohnt und wie bekannt. Und 180 Teenager hier im Haus. Und mein Seminar war das Seminar über christliches Zeitmanagement. Meine Frau meinte zwar, das wäre nicht gut, wenn ich das machen würde. Ich soll mir lieber das selber sagen, was ich da lehre. Aber das ist ja immer so. Okay. Aber die Hauptbotschaft war das unter anderem, dass ich versucht habe, diesen Teenagern zu sagen, ich habe einen riesen Vorteil für euch. Einen riesen Vorteil. Mal abgesehen von der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus, und abgesehen von statistischen Erhebungen bin ich im Schnitt 30 Jahre weiter als ihr. Ihr holt mich nicht mehr ein. Ihr holt mich nicht mehr ein. Ich bin schon 30 Jahre weiter. Das ist mal so denken. Ist doch genial. Ist doch genial. Ich bin ja nicht mehr im ersten Schwangerschaftsmonat. Nein, nein, schon viel weiter. Das Ding läuft für mich an. Und bitte denken Sie doch mal, fangen Sie mal an zu denken. Dieser Tag bringt Sie einen glatten Tag näher dem Augenblick, wo Sie Jesus sehen. Ja, nichts wie weg mit dem Tag. Nichts wie weg mit dem Tag. Verstehen Sie? Das ist kein Scherz, das ist eine ganz tiefe Denke. Und die ist vom Apostel Paulus uns gegeben. Römerbrief, Kapitel 13. Sagt der Apostel Paulus, ihr seid jetzt schon näher dem Tag, als zu der Zeit, da ihr gläubig wurdet. Was für ein schlichter mathematischer Satz. Das stimmt. Ja? Ihr seid jetzt schon näher dem Tag, als zu dem Zeitpunkt, da ihr gläubig wollt. Und er sagt das im Sinn von, ach ihr Armen. Nein, sondern freut euch dran, habt ihr alles schon geschafft? Habt alles schon weg, alles schon weg, ein paar Jahrzehnte, alles schon weg. Ich weiß nicht, wie lange ich noch durchhalten muss, aber jeder Tag bringt mich dem Erfolg einen Tag näher. Einen Tag näher. Ein Tag weg ist kein Verlust. Ein Tag weg ist ein Gewinn. Nächste Schwangerschaftswoche, weg. Nächster Monat, weg. Zack. Und langsam schiebt es Andreas in die richtige Richtung. Und er ist nicht drin in dem Raum der Erde und sagt, oh nein, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht geboren werden, bitte nicht. Sagt, natürlich geboren werden, dazu bin ich ja da. Dazu bin ich auf dieser Erde, um geboren zu werden in seine Welt hinein. Aber Sie spüren, ich sehe es auch Ihren kritischen Blicken an, ich spüre, dass das ist etwas, was man nicht automatisch hat. Das weiß ich. Und ich habe das auch nicht jeden Augenblick, aber ich darf es mir doch in Christus aneignen, weil ich dadurch eine ganz große Gelassenheit ins Leben hineinkriege. Ein Unaufgeregtsein gegenüber verrinnender Zeit. Sogar eine Sehnsucht nach verrinnender Zeit. Weg, 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 super. Ich werde schon fast 50. Das ist schon fast wie Ruhestand. Weg, 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 weg. Verstehen Sie? Und irgendwann ist es soweit. So, und das bitte ich Sie, dieses Bild bitte ich Sie mitzunehmen. Da ist auch das Thema des Geburtsvorgangs mich wunderbar beschrieben. Sie waren bei verschiedenen Geburten in unterschiedlichen Rollen dabei. Und wenn ich allein an die vier denke, die meine Frau auf die Welt bringen durfte, konnte, sollte, musste, dann war das ganz verschieden. Es war ganz einfach bei einer Person. Da habe ich gar nicht so schnell den Anmeldefragebogen in der Rezeption hingekriegt. Dann wurde ich schon gerufen, weil das Kind schon halber da war. Und das andere Mal sind wir die ersten 16 Stunden über die Hallen des Krankenhauses gelaufen. Das heißt, die Vorgänge, um hineingeboren zu werden, sind total verschieden. Das ist ja auch. Natürlich macht uns das Angst. Wie wird mein Geburtsvorgang aussehen? Und der Cheftheologe der christlichen Kirche, der Apostel Paulus, hat selbst Angst gehabt. Nicht irgendwie cool durch. Nein, da geht keiner cool durch. Sondern es gehört mir dazu. Es ist etwas, was uns Angst macht. Natürlich macht uns das Angst. Das Tal der Todesschatten, Psalm 23. Normal, ganz normal. Bei einem macht das ganz kurz. Sind Sie mit einem Herzinfarkt aus dem Rennen? Und beim anderen macht das ganz, ganz lange. Ganz, ganz lange. Mühsamer Weg, mühsamer Geburtsvorgang. Heißt nichts über die Qualität der Christusbeziehung. Hüten Sie sich, das zu denken. Bitte, bitte nicht. Sagt überhaupt nichts aus über die Heiligkeit oder Jesusnähe oder sonst irgendwas. Es gehört absolut ins Herrschaftsbereich des Ewigen, uns in seiner Art und Weise individuell nach Hause zu bringen. Ist seine Sache. Was Sie sich wünschen, das dürfen Sie ihm sagen. Das ist ganz, ganz klar. Zu meinen zentralen Erfahrungen gehört ein Gottesdienst, ein Dankfest-Gottesdienst, wo ich da so dastand, so wie jetzt ungefähr hier, ihr in der ersten Reihe. Und ich sah dieses ältere Ehepaar noch und wir stimmten das Lied an. Nun danket alle Gott. Und ich schaue diesem lieben Bruder noch in die Augen. Er zeigt noch, nun danket, und dann macht die Augen zu. Dachte ich, oh, jetzt haben wir gleich hier ein Problem im Gottesdienst. Seine Frau hat es noch gar nicht gemerkt, weil er noch ja ordentlich da saß. Und dann neigte er sich dann langsam zur Seite. Und dann war der Gottesdienst natürlich unterbrochen. Nur für meinen lieben Bruder, der in dieser Art und Weise in die Ewigkeit abmarschiert war, war das natürlich ein geniales Geschenk, nicht wahr? Das war genial. Da sitzen sie im Gottesdienst und sagen auch nur, danket alle Gott. Und im nächsten Augenblick sagen sie, Herr Jesus, hier bin ich. Herzlich willkommen im Himmel. Nicht jeder kommt so durch, das weiß ich auch. Das weiß ich auch. Die Qualität des Geburtsvorgangs, die Art und Weise, wie man das erlebt, total verschieden. Hüten Sie sich, ein geistliches Urteil zu fällen, zu meinen, die Art und Weise könne etwas darüber aussagen. Ist ganz allein Gottes Ressort. Ganz allein Gottes Ressort. Ob ich friedlich einschlafe und alttestamentlich es dann heißt, und er versammelte sich zu seinen Vätern, ja, oder ob ich noch eine große Dunkelheit, Anfechtung, Qual, Not der Seele und des Körpers hindurch muss, ganz allein Gottes Sache. So, aber der Geburtsvorgang, spüren Sie das Bild, das ist genial. Das Bild ist genial. Dazu bin ich da, die Welt Gottes ist schon da und doch kann ich mir diese Welt noch nicht vorstellen, weil ich allein in meiner Welt bin. Ich brauche ein Wie, um es zu begreifen, was ist auf der anderen Seite da. Und dazu gehört auch, dass alles, was in diesem Kind schon da ist, kommt nachher zur Entfaltung. Sie werden ja auch nicht sagen, diese 9 Monate, das ist das eine Leben. Und dann ab dem ersten Tag der Geburt ist ein total anderes Leben. Natürlich ist es ein ganz anderes Leben. Er ist jetzt auf der Welt, sagen wir. Ja? Aber davor war er auch schon da. Und es ist selbstverständlich, ist das jetzt ganz anders, ein Tag auf der Welt. Und er kann an dem Augenblick auch nicht mehr zurück. Es geht nicht mehr. Er ist jetzt in dieser anderen Welt. Er will auch gar nicht mehr zurück, aber kann auch nicht mehr. Es ist ein anderes Universum. Und trotzdem ist es die Person, die da angelegt wird, ist jetzt auf der Welt. So sind Sie jetzt schon da. Und doch ist es was ganz anderes, wenn Sie dann im Himmel sind. Und doch gibt es eine Kontinuität. Wir kommen noch drauf, wenn es um die neue Leiblichkeit geht. Also, das ist ein ganz wesentliches Bild, das wir brauchen. Und mit diesem Bild kann man eine ganze, ganze Menge erklären und sich deutlich machen für unser ganzes Denken. Das ist jetzt grundlegend gewesen für mich am Anfang. Nehmen Sie das Bild von der Schwangerschaft mit. Dann der nächste große Block ist natürlich unsere schlichte Frage, die wir uns stellen wollten, bevor wir zum ersten Hauptteil kommen. Sie merken, es wird ein bisschen knapp. Nämlich die Frage, wie komme ich eigentlich in den Himmel? Wie komme ich eigentlich in den Himmel? Und wenn sich die Frage stellt, wie komme ich eigentlich in den Himmel, dann müssen wir kurz nochmal zurückgucken, in welchem Umfeld spricht die Bibel eigentlich vom Himmel? Wo kommen die meisten Himmelstexte vor?
Und dann entdecken wir, wenn man so ein bisschen bibelkundlich da durchfriemelt, einmal kommen ganz viele Himmelstexte vor in heilsgeschichtlichen Zusammenhängen. Ganz klar. Wenn über Fortgang der Heilsgeschichte gesprochen wird, Dynamik der Heilsgeschichte, wie geht es weiter, Buch der Offenbarung, Offenbarung 21, 22, da wird natürlich viel vom Himmel gesprochen. Vom Himmel wird gesprochen, wenn vom Lebensziel die Rede ist. Wenn der Apostel Paulus vom Ziel seines Lebens spricht, spricht er vom Himmel. Philipperbrief, 2. Timotheusbrief sind Texte, wo vom Himmel die Rede ist. Das sind Texte vom Ziel des Lebens des Apostels Paulus. Vom Himmel ist die Rede, wenn vom geistlichen Lebensanfang die Rede ist. Verständlicherweise. Denn meinem geistlichen Lebensanfang bekomme ich ja auch das Ticket, das Bürgerrecht für den Himmel. Und vom Himmel ist die Rede, und das ist für uns wichtig, wenn von Ostern die Rede ist. Wenn von Ostern die Rede ist, ist auch vom Himmel die Rede. Denn das Osterfest öffnet Ihnen und mir den Himmel. Ostern, 1. Korinther 15, das Zentralereignis, was den Himmel Ihnen wieder öffnet. Die Welt Gottes zu, verschlossen, keine Zugangsmöglichkeit dieser Welt. Der Sohn Gottes wird Mensch, nimmt Menschengestalt an, lässt sein Leben stellvertretend für Sie und mich und das gesamte Universum am Kreuz auf Golgatha und steht von den Toten auf und öffnet Ihnen damit den Himmel. Er ist, das heißt 1. Korinther 15, er ist der Erste, der Erstling, Nummer eins. Nummer eins ist durch, der Durchbrecher ist da. Das heißt, im Zusammenhang von Ostern wird über den Himmel geredet. Das ist ganz verständlich. Und da hängt sich die Frage für uns an, wie komme ich in den Himmel? Wie komme ich in den Himmel, ist natürlich einmal die schlichte Frage, habe ich eine persönliche Beziehung zu Jesus Christus? Der kommt in den Himmel, der eine persönliche Beziehung zu Jesus Christus hat. Kolosserbrief, Kapitel 1, also zum Glauben kommen, da wurden wir versetzt aus dem Reich der Finsternis, in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Da gab es einen Wechsel der Herrschaft in unserem Leben. Wer den Sohn Gottes hat, der hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht. Der hat zwar physisches Leben, aber kein geistiges Leben, neues Leben. Nikodemus, Johannes 3, die ganzen Elementarstellen kommen hier zum Tragen. Wie kann ich das schaffen? Wie kann ich solches Leben des Reiches Gottes haben? Du musst von Neuem geboren werden. Wie kann ich von Neuem geboren werden, da ich alt bin? Du musst von Gott, vom Geist neu geboren werden. Das Wunder muss passieren, dass du zum Glauben an Jesus Christus kommst. Und so bekomme ich diese Gemeinschaft mit Christus, die mir den Himmel schenkt. Johannes 5, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben. Ewiges Leben. Und jetzt kommen wir auf die Frage, ich glaube, die ist hier irgendwo unten aufgetaucht, nach dem ewigen Leben. Ja? Der hat ewiges Leben und ewiges Leben meint qualitativ göttliches Leben. Es ist sehr, sehr wichtig zu begreifen, dass diese Ewigkeit in unserem Denken ja sehr oft mit einer Endlosigkeit verknüpft ist, was auch ein Ausdruck des Neuen Testamentes ist, ein Teil. Das ewig natürlich meint ohne Ende, ganz klar. Aber viel, viel wichtiger als der temporale Aspekt ist der qualitative Aspekt. Nämlich, wenn von Ewigkeit gesprochen ist, ist von göttlichem Leben die Rede. Von ewiges Leben meint eben nicht das menschliche Leben, was Sie jetzt schon so in der Qualität haben, irdische Abteilung, sondern göttliches, ewiges Leben. Man kann es sich ganz einfach deutlich machen daran, dass Sie mal überlegen, wenn Sie in dem Zustand, in dem Sie jetzt gerade wären, jetzt gerade im Augenblick, wenn man Sie jetzt konservieren würde und Gott würde sagen, du, so wie du jetzt bist, ab jetzt ewiges Leben. Würde ein und andere sagen, Herr, das ist keine gute Idee. Könntest du mir vorher noch meine Arthritis wegnehmen? Dann wäre das gut mit dem ewigen Leben. Oder könntest du mir vielleicht meine Depression rausnehmen? Dann hätte ich gern ewiges Leben. Verstehen Sie? Das heißt, ewiges Leben nur als zeitlos, endloses Leben würden manche dezent Abstand von nehmen. Gerne. Aber zu begreifen, ich bekäme Leben aus Gott, Qualität Gottes in mein Leben, das meint ewiges Leben. Und ewiges Leben der Qualität Gottes und der Gottesgemeinschaft habe ich in dem Augenblick, in dem ich zum Glauben an Jesus Christus gekommen bin. Seitdem haben sie den Himmel. Seitdem haben sie den Himmel. In dem Moment, wo der Heilige Geist in ihr Leben angekommen ist, weil sie zum Glauben an Christus kamen, ist in ihrem Leben das Ticket für den Himmel. Sie kommen in den Himmel. Heute Morgen lag auf meinem Schreibtisch eine Namensliste mit diesen so 250 Namen, die hier sind. Überschrift: Himmelsliste. Himmelsliste, Tagesseminar, Himmel, die Himmelsliste. Also jetzt sind Sie dran. Sie stehen alle auf der Himmelsliste. Aber jetzt überlegen Sie doch mal kurz, wie ist es denn bei Ihnen persönlich passiert, dass Sie Ihren Platz auf der Himmelsliste für sich selber angenommen haben? Das ist ein Unterschied. Ob ich auf der Liste, auf der Einladungsliste stehe oder ob ich das für mich persönlich angenommen habe. Denken Sie mal ganz, ganz kurz drüber nach. Wie war das denn damals, als Sie das Ticket für den Himmel bekommen haben? Für manche von uns war das vor einem halben Jahr, bei anderen vor 50 Jahren. Das ist verschieden. Wissen Sie es noch? Gut, dann erzählen Sie es mal Ihrem Nachbarn. 2 Minuten haben Sie. Manche von Ihnen, die hatten eine längere Geschichte. Die haben ziemlich lange gebraucht, bis sie die Einladung angenommen haben. Da gab es offensichtlich komplizierte Umstände. Bei anderen ging das ganz schlicht und unaufgeregt. Aber sagen Sie, es könnte doch sein, dass bei 250 Leuten der eine und andere da sitzt und sagt, das weiß ich gar nicht. Und sehen Sie, das wäre natürlich absolut tragisch, wenn Sie in einem Seminar über den Himmel gesessen hätten und nachher nicht drin wären. Das wäre tragisch. Und da bitte ich Sie wirklich in Gottes Namen. Es sind so viele Christen hier. Lassen Sie den Tag nicht vorbeigehen. Oh, dass Sie nicht von der langen Steinbacher Höhe runtergehen und wissen, ich komme in den Himmel. Das können Sie wissen. Und ich bitte Sie um Ihres Himmelsplatzes willen, um Ihres vorbereiteten Himmelsplatzes willen. Der ist wichtig. Lassen Sie den Platz nicht leer. Es geht um Sie, um Ihre Ewigkeit. Schnappen Sie sich irgendeinen Christen, kommen Sie zu mir oder wie auch immer. Aber gehen Sie nicht nach Hause, ohne nicht zu wissen, ich komme in den Himmel. Das kommen wir aufgrund der Rettung von Jesus Christus, der uns seine Gerechtigkeit schenkt, sein Leben, seine Ewigkeit schenkt. Und Sie sollten wissen, ich komme in den Himmel. Sollten Sie wissen. Es gibt ja 2 Möglichkeiten, in den Himmel zu kommen. 2 Artenweisen. Das eine ist, Jesus kommt aus Ihrer und meiner Sicht rechtzeitig zurück, bevor Sie und ich sterben. Das wäre absolut berechtigt. So darf man hoffen, leben, glauben. Jede Generation von Christen lebt und glaubt so. Und jede kommende Generation mit höherer Wahrscheinlichkeit zu wissen, er könnte kommen. Und wir wissen zumindest aus dem, was wir heute aus der Heiligen Schrift sehen, nichts könnte ihn hindern, aus dem, was er sich vorgenommen hat, zu kommen, seine Gemeinde zu sich zu nehmen. Das wäre natürlich genial. Das wäre das, was der Apostel Paulus sich gewünscht hat. Wenn Sie nachlesen, 2. Korintherbrief, Kapitel 5, dann ist es das, was der Apostel Paulus sich für sich persönlich gewünscht hat, auch wenn ihm das nicht zuteil wurde. Ja, aber er hat es uns gelehrt durch den Heiligen Geist, dass es elementar zur christlichen Glaubenswelt dazugehört, dass ich nicht in Anführungszeichen ausgezogen werden muss und mich in Anführungszeichen für nackt befinde, bevor ich wieder neu eingekleidet werde, sondern genial wäre es, sagt der Apostel Paulus, wenn ich überkleidet werden würde. Das heißt, über meine jetzige Existenz diese neue Existenz dazu käme und es nicht diesen Vorgang gäbe, wo ich meine Physis ablegen muss, wie man einen Handschuh ablegt in der kalten Jahreszeit und dann sagt, jetzt gib mir aber schnell, bitte schnell einen neuen, ja? Und genau das beschreibt er. Er sagt, das ist jetzt, meine jetzige Existenz ist wie ein Zelt, wie ein Zelt. 2 Korinther 5, 1 folgende. Wenn ich aber sterbe, dann weiß ich, dass für mich jetzt schon eine feste Behausung vorbereitet ist. Jetzt ist die schon da. Ihre neue Existenz, ihre neue leibliche Existenz in Christus ist schon da, ist schon vorbereitet. Und im Gegensatz zu ihrer jetzigen Existenz, die für sie ja noch richtig gut vorkommt, nicht wahr? Das läuft ja alles noch so halbwegs mehr oder weniger, nicht wahr? Sagt Apostel Paulus, ist das alles nur Zelt, ist nur Zelt. Das, was kommt, ist das feste Haus. Nun wissen Sie, das ist natürlich unterschiedlich, ob wir so Campingfreaks sind, ne? Und nun sagen, im Mai zelten ist doch genial, genial. Die Sache läuft wunderbar, ich habe nichts dagegen, mein Körper funktioniert. Wenn es mal Oktober wird, dann sind nur noch die Hartnäckigen draußen, nicht wahr? Und wenn zum ersten Mal im November dann die Feuchtigkeit unten ins Zelt reinkriecht, die ersten Risse im Zelt drin sind, dann gehen spätestens Ende November die Letzten dann vom Campingplatz runter und sagen, jetzt wird es Zeit, dass ich in ein festes Haus komme. Und das merken wir, natürlich merken wir das. Wir merken, dass unsere Physis nicht geeignet ist. Sie hat Zeltcharakter, sie ist genial. Aber sie hat Zeltcharakter. Aber es ist schon ein anderes Haus vorbereitet. Ich ziehe die alte Existenz und ich muss sie ausziehen. Sie wird mir ausgezogen wie ein Handschuh. Meine Personalität ist da, aber die alte Existenz, die alte Physis wird mir ausgezogen wie so ein Handschuh. Und dann zieht der Christus über diese Personalität, Andreas Schäfer, seine neue feste Behausung, die jetzt schon da ist. 2. Korinther 5, die ist jetzt schon da. Die gibt es schon. Das ist schon ausgedacht. Wunderbar wäre es, wenn ich das Alte nicht ausziehen müsste, das Neue drüberziehen könnte im genialen Vorgang der Entrückung. Das wäre genial. Das darf man hoffen, glauben und darauf zuleben. Wir haben das schöne Bild in dem Buch von Siegfried Kettling, Du gibst mich nicht dem Tode preis. Er nimmt als Bild für diesen Vorgang, wie man früher über kleine Kapellen große Kirchen gebaut hat. Man hat es genau an dem Grundstück getan, man hat die kleine Kapelle sogar gelassen und hat um die kleine Kapelle den Dom gebaut. Und wenn der Dom fertig war, hat man innen drin die kleine Kapelle abgebaut. Da waren die endlich dankbar, dass das Gerümpel raus war. Aber bis dahin waren die froh, dass sie noch in dieser Kapelle sein konnten. Und das nimmt er als Bild, um diesen Vorgang der Entrückung zu beschreiben. Das wäre natürlich optimal. Es käme schon der große Dom über mich drüber, der neuen Leiblichkeit in Christus Jesus. Und dann kann er gerne das alte Zelt mitnehmen. Das ist ja ganz klar. Das darf eine Generation erleben, ganz klar. Das darf eine Generation erleben. Und jeder Tag, ich bleibe dabei, bringt sie einen Tag näher diesem Ereignis. Verstehen Sie das Zeitmodell? Ich habe nichts dagegen, dass der Tag heute weg ist. Ein Tag näher. Ich bin nichts dagegen, wenn das Jahr weg ist. Ein Jahr näher. Ein Jahr näher. Ein Jahr näher der Wahrscheinlichkeit, dass Sie mit dabei sind bei diesem genialen Vorgang der Wegnahme seiner Gemeinde. Die andere Variante, Sie und ich werden sterben. Natürlich. Wir werden, so heißt der Fachterminus in der Bibel, entschlafen. Und daraus kam mit dieser Vokabel eine gewisse Vorstellung der christlichen Kirche, einem Teil der christlichen Kirche auf, nämlich die Vorstellung vom sogenannten Seelenschlaf oder vom Totenschlaf. Sie kennen noch die drei Buchstaben auf den alten Gräbern. Keine Beschleunigung des Vorgangs. Also Requiescat in Pace. Requiescat in Pace. Er ruhe in Frieden. So, der Gedankengang kommt von der Vokabel, aber die Vokabel entschlafen ist, wie man in der Grammatik sagt, ein Euphemismus. Er beschreibt einen relativ schwierigen Vorgang sehr nett. Also etwas sehr Schwieriges, Trauriges, Schmerzhaftes wird schön euphemistisch bezeichnet, schön geredet. Er entschläft. Was passiert ist, er ist gestorben. Er ist gestorben, er ist tot. Diese Hülle ist nicht mehr zu gebrauchen. Sie wissen das, die ist grauenvoll. Nach wenigen Momenten merkt man das. Das war's. Es ist vorbei. Der Handschuh hat kein Leben mehr. Bis zu dem Augenblick waren noch vielleicht noch Hauchreste von Leben drin. Und im Moment ist der Handschuh liegt daneben, der bewegt sich nicht mehr. Der Mensch ist wie rausgenommen. Ist vorbei. So, euphemistisch entschlafen. Aber was ist das mit dem Seelenschlaf? Die Bibel lehrt keinen Seelenschlaf. Sie haben natürlich eine ganze Reihe von Beispielen, Sie haben sie erfreulicherweise auch schon genannt. Wo haben wir sie denn? Also, ein Beispiel ist natürlich tatsächlich der Schächer, ganz eindeutig, der Schächer am Kreuz mit seinem berühmten Heute. Nicht wahr? Wo haben wir das Heute? Ich habe es irgendwo gehabt, hier. Ja? Der Schächer mit seinem Heute. Und diese Aussage von Jesus ist sehr, sehr eindrucksvoll, wie er dem Schächer diese Zusage macht, dieses Heute. Und Sie kennen natürlich immer wieder Versuche, das ist nachvollziehbar, aber nicht konsequent nachvollziehbar, zu gucken, wie ich vielleicht den Satz anders hinkriegen kann. Vielleicht haben Sie schon mitgekriegt, dann versucht man den Satz so zu übersetzen, dass Jesus gesagt habe, ich sage dir heute, Doppelpunkt, du wirst mit mir im Paradiese sein. Das können wir im Deutschen machen, das können Sie aber im Griechischen nicht machen. Also das haut nicht hin, sondern das gehört mit darüber. Das heißt, hier ist ein sehr starker, klarer Beleg, dass Jesus davon ausgeht, dass er dem Schächer nicht sagen muss, du übrigens die nächsten paar tausend Jahre das mal hier Ruhe in der Kiste, aber ich sag dir dann, irgendwann wirst auch du wieder auferstehen und bist dann beim ewigen Leben. Und er sagt ihm, heute wirst du mit mir im Paradies sein, also in diesem Raum, der zur Himmelswelt schon dazugehört, da wirst du mit mir sein. Und ich erinnere Sie tatsächlich an das, was wir in der Erzählung vom reichen Mann und armen Lazarus haben. Das ist ja genau das. Selbst wenn Sie der Überzeugung sind, was man sein kann, dass das keine reale, vorfindliche Geschichte ist, sondern nur ein Beispiel wäre, was Jesus gebraucht, da kann man unterschiedlicher Meinung sein. So müsste man doch sagen, wenn es auch nur ein Beispiel wäre, würde Ihnen Jesus ja auch im Beispiel nichts Falsches mitteilen. Also egal, ob er so oder so, wird klar, die sind ansprechbar. Der reiche Mann ist ansprechbar, der arme Lazarus ist ansprechbar. Selbstverständlich, die sind alle hellwach, die sind fit, die sind da, da schläft niemand. Wenn Sie ins Alte Testament gehen, dann können Sie es nachlesen im Buch Hesekiel. Im Buch Hesekiel wird das Totenreich beschrieben und da wird nicht nur einzelne Sterbende beschrieben, sondern Hesekiel beschreibt ganze Völkerabteilungen, die in unterschiedlichen Abteilungen da unten gelagert sind. Unten in Anführungszeichen aus unserer Sicht der Geografie. Ja? Was unten und oben ist, ist ja relativ. Also sie sind da im Totenreich. So, und dann wird beschrieben, da ist der Stamm, da ist das Volk und dann wird das wunderbar erzählt, wie da wieder ein Großer stirbt. Anführungszeichen, irgendein Mächtiger dieser Zeit, und da kommt das ins Totenreich, wird in die richtige Abteilung gelenkt, und dann sagen die anderen, jetzt bist du auch hier bei uns, und reden mit dem, von wem schlafen. Alle da, hellwach. Das heißt, das ist eine ansprechbare Sache. Und ich erinnere Sie natürlich daran, an einen Samuel, der aus dem Totenreich kommen kann. Den muss man nicht erst wach wecken und sagen, du hast einen Termin drüben. Oder ich erinnere Sie an den Berg der Verklärung, Matthäus 17, Parallele, wo Mose und Elia kommen. Und da sagt Jesus nicht zu ihnen, lieber Mose, lieber Elia, tut mir jetzt leid, ihr habt jetzt ein paar hundert Jahre ja verschlafen. Jetzt müssen wir euch erstmal wieder up to date kriegen, was eigentlich Sache ist. Sondern es heißt im Lukas-Evangelium, die sprachen mit Jesus über den Ausgang der Heilsgeschichte, die er nehmen sollte in Jerusalem. Die waren topfit, absolut mit dabei. Ja? Also sie können ein Beispiel nach dem anderen nehmen, bis hin zur Offenbarung 6, 9 folgende, wo die Märtyrer beschrieben werden, die um Jesu Willen gestorben sind, die selbstverständlich mitkriegen, sprechen und mitkriegen, was auf dieser Erde läuft. Und damit hätten sie auch schon eine erste Antwort auf einen Teil ihrer Frage. Die haben mitbekommen, was auf dieser Erde, auf dieser Seite der Erde läuft und warten auf das, was Gott noch zu klären hat.
In Daniel wird aber gesagt, du wirst ruhen, wirst auferstehen zu deinem Los.
Wenn Sie es noch eine halbe Sekunde, eine Minute später gesagt hätten, dann wäre es eine super tolle klassische Brücke gewesen zu meinem nächsten Part. Aber es stimmt, jetzt kommen wir gleich drauf auf das mit dem Auferstehen. Mein erster Teil jetzt hier ist die Sache mit dem Seelenschlaf. Sagen, es gibt keine Lehre vom Seelenschlaf. Keine Lehre vom Seelenschlaf. Es ist ansprechbar, wer abtritt aus dieser Welt. Sei es in den negativen Teil des Totenreiches, der Welt ohne Christus, sei es in die Welt des Himmels, des Paradieses, ist wach, ist da. Ihm leben sie alle. Sie sind da, sie sind wach, es ist alles da. So, das eine. Jetzt haben wir aber genau das, was Sie sagten. Jetzt haben wir eine ganz spezielle Frage, die natürlich sofort auftaucht, wozu es auch zu dieser Lehre vom Seelenschlaf aus einer Sicht logischerweise gekommen ist. Nämlich, dass die Auferstehung in die neue Leiblichkeit, du wirst auferstehen, an ein ganz bestimmtes Ereignis geknüpft ist im Neuen Testament. Nämlich an die Wiederkunft von Jesus Christus. Ganz eindeutig. Und jetzt haben wir sofort ein Problem. Logisch. Auf der einen Seite haben wir klar eine Reihe von Bibelstellen, die uns deutlich macht, die sind alle da und alle ansprechbar. Paulus sagt, ich werde bei Christus sein und nicht nur erstmal Totenschlafen, dann werde ich irgendwann auferstehen und bei Christus sein, sondern ich werde bei Christus sein. bei ihm so schön ausgedrückt im Beispiel vom Schiff. Er hat das Bild im Philipperbrief, meint, wenn man am Hafen das Tau löst und das Schiff sich wegbewegt aus dem irdischen Hafen. Das Bild nimmt Paulus und sagen, jetzt gehe ich da weg und komme da an. Petrus sagt, ich erlebe meinen Exodus aus dieser Welt, um meinen Isodos in die nächste Welt zu erleben. Also immer diese Sprache. Die gehen raus, Geburtsvorgang, und kommen an und sind da. Menschen, die sterben, ihre Augen schließen, den Handschuh verlassen, Sie kennen jetzt die ganze Bildsprache, marschieren in die Wirklichkeit des lebendigen Gottes in seine Welt hinein. So, und jetzt, was ist das andere Problem? Unter anderem nicht nur Daniel 12, sondern auch im Neuen Testament, dass die Auferstehung in die neue Leiblichkeit geknüpft ist an die Wiederkunft Jesu Christi. Sehr deutlich zu lesen dann im 1. Thessalonicher Brief, Kapitel 4. Dort lesen wir folgenden Sachverhalt. Er selbst, der Herr, wird, Vers 16, wenn der Befehl ertönt, wenn die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes erschallt, herabkommen vom Himmel, und zuerst werden die Toten, die in Christus gestorben sind, auferstehen. Danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden, auf den Wolken die Luft, dem Herrn entgegen, so werden wir bei dem Herrn sein, alle Zeit. Das ist der Gedankengang. Und Sie merken sofort, da ist eine Spannung, das sind Fragen, die aufbrechen. Nehmen wir es erstmal so an und merken, Auferstehen, die neue Leiblichkeit, verknüpft mit dem Ereignis der Wiederkunft Jesu Christi. Warum?
Vers 13 steht etwas ausdrücklich von Entschlafenen.
Ja, richtig. Das ist ja der ganze Teil. Wir wollen euch, liebe Brüder, nicht im Ungewissen lassen über die, die entschlafen sind. Das sind die, die gestorben sind, richtig? Und entschlafen haben wir definiert als ein Euphemismus, jemand, der gestorben ist. So, und was ist jetzt über diese Entschlafenen zu sagen? Gott wird die mit Jesus Christus einherführen. Aber die wichtige Sache ist, wer hat einen Vorteil? Das war die Frage. Haben die einen Vorteil, die noch da sind? Ja? Gegenüber denen einen Vorteil, die schon gestorben sind oder umgekehrt? Und jetzt sagt uns hier der Apostel Paulus, das läuft in einem Miteinander. Ja? Der Vorgang der Auferstehung der neuen Leiblichkeit betrifft zum einen die Generation, die dann leben und entrückt werden, und zum anderen alle anderen, die schon in Christus sind. Dass sie schon in Christus sind, haben wir an verschiedenen Stellen gehört. Zum Beispiel auch in Hebräer 12, diesem Gottesdienst in der jenseitigen Welt im neuen himmlischen Jerusalem. Die Spannung besteht darin, dass schon bei Christus sein, seiner Gemeinde einerseits, in meinem persönlichen Sterben und den Vorgang der Auferstehung festzuhalten mit der Wiederkunft Jesu Christi, in der neuen Leiblichkeit. So, haben Sie das Problem? Das ist ein uraltes Problem, ja, ein uraltes Problem, was immer entweder zu einer einseitigen Entscheidung für das eine oder andere oft geführt hat. Die einen, die haben gesagt, wir lassen diesen Teil der Bibelstellen ein wenig außer Acht, wo es darum geht, dass die schon bei Christus sind und betonen sehr stark die Sache mit der Auferstehung Jesu Christi. Dann gerate ich sehr stark in die Überlegung, die sind irgendwie am Ruhen, wie auch immer. Da gibt es unterschiedliche Modelle. Und dann kommt Jesus wieder und dann kommt das. Und die anderen fallen auf der anderen Seite vom Pferd runter und sagen, wir lassen mal lieber das mit der Auferstehung der neuen Leiblichkeit als Schwerpunktthema weg. Für uns ist das Wichtigste bei Christus sein. Jetzt sagt es aber, die Bibel sagt uns aber jetzt beides. Ja, sie sagt auf der einen Seite, das bei Christus sein. Und auf der anderen Seite sagt sie, die Auferstehung, die neue Leiblichkeit, ist gebunden an die Wiederkunft Jesu Christi. So, das ist wichtig, das zu begreifen. Ich wollte deswegen das sagen, ihr in Christus ankommen hat nicht nur einen individuellen Charakter, ich und mein Heil, sondern das Thema der neuen Leiblichkeit hat auch einen Charakter für die gesamte Gemeinde. Die gesamte Gemeinde erlebt miteinander diese neue Leiblichkeit. So, was mache ich denn jetzt mit dieser Spannung? Was hat man denn damit gemacht? Bei den Christen in den letzten 2000 Jahren, wenn man nicht sich entweder für das eine oder für das andere zu Lasten der Bibelstellen jeweils der anderen Seite entscheiden meinte zu sollen. Ja? Was hat man denn gemacht? Man hat entweder die Weisheit besessen, es offen zu lassen, das ist schon mal nicht schlecht, zu sagen, ich sehe diese Wahrheit der Schrift, ich sehe diese Wahrheit der Schrift, ich werde mich hüten, die eine Wahrheit zu Lasten der anderen Wahrheit wegzudrücken, das mache ich nicht. Ich kann es mir zwar nicht erklären, aber das mache ich nicht, ich lasse das stehen. Oder es gab natürlich auch, selbstverständlich ist ja klar, das haben wir im Kopf, gab es natürlich Versuche, das zu erklären, Denkmodelle zu erklären. Und die Denkmodelle, die aufgetaucht sind, insbesondere zum Beispiel im gesamten Pietismus, der war besonders kreativ, im gesamten Pietismus war natürlich der Gedankengang, ein Mensch bei Christus seiend, wie es die Bibel uns lehrt, ohne eine Form von Leiblichkeit ist nicht vorstellbar. Das war der Gedankengang. Das heißt, man hat zum Beispiel im Pietismus ein Anführungszeichen Zwischenleib konstruiert. Ja, sagt, okay, da muss ich irgendwas da machen für diese Lücke. Ja. Nur müssen wir ehrlich sagen, die Bibelstellen dafür, die sind rudimentär bis sparsam, um es mal vorsichtig zu sagen. Ja. Aber das heißt, man hat aus dem Denkproblem versucht, eine Lösung zu machen. Da muss was dazwischen rein. Ja. Die nächste Variante war, dass man so Ausdruck gebracht hat, ob ich es jetzt offen lasse oder ob ich die Möglichkeit eines Zwischenleibes mir denken könnte, ähnlich wie der Auferstehungsleib Jesu Christi und der Herrlichkeitsleib Jesu Christi, waren ja auch zwei verschiedene Leiblichkeiten, war die dritte Variante, die heute immer wieder auftaucht und die absolut was für sich hat, meiner Meinung nach, deutlich zu machen, dass wir da Schwierigkeiten haben in unserer Raum-Zeit-Denke. Das ist das, was wahrscheinlich uns den eigentlichen Schnitzer setzt. Ja, was uns den eigentlichen Schnitzer setzt, dass wir in unserer Raumzeitdenke da einen Knick haben, der sich in dem Augenblick lösen wird, wo wir in Anführungszeichen durch den Geburtskanal da hindurch sind. Aber egal, welches Modell Sie nehmen, wichtig ist, meiner Überzeugung nach, dass Sie die Wahrheiten der Schrift festhalten, ohne sie zulasten der anderen Wahrheit kippen. Das ist das Wichtige. Ob wir ein schlüssiges Modell jetzt hinkriegen, das ist sekundär. Wissen muss der Mensch, der in Christus ist, wenn mein Leben, mein irdisches Leben zu Ende geht und ich sterbe, werde ich bei Christus sein, Teil 1. Ohne zeitliche Unterbrechung, welcher Form auch immer, Punkt 1. Zweite Formulierung, meine auferstehende neue Leiblichkeit ist geknüpft an die Wiederkunft Jesu Christi. So, und diese beiden Wahrheiten sind da. Die Brücke dazwischen offen lassen, Modell Zwischenleib oder mit der physikalischen Knick in der Pupille stehen lassen. Das sind zurzeit die drei Standardoptionen, um die Wahrheiten zu halten, die da gegeben sind. So, Auferstehung. Ich komme hinein in die Welt meines Gottes. Das war unser Thema. Ich komme hinein in die Welt meines Gottes. Ich trete ein. Ich komme da also jetzt in diesen Himmel hinein, meinen Himmelseingang. Wer hilft mir dabei? Wir haben die Sterbehilfe der Engel in Lukas 16 beschrieben, mit diesem wunderschönen Metapher. Er wurde getragen von den Engeln in Abrahams Schoß. Auch so eine Bildsprache, nicht wahr? Er wurde getragen von den Engeln in Abrahams Schoß. Da ist also dieses begleitende Personal Gottes. Wir wissen aus der Bibel, dass schon im Alten Testament, im Judentum, es diese klare Vorstellung gab, dass am Bett eines Sterbenden der lebendige Gott selbst sich positioniert hat. Sie haben sich mal gewundert über das eigenartige Sterben von Jakob. Je nachdem, was für eine Bibelübersetzung Sie haben, kommt das nämlich zum Ausdruck. Als Jakob starb, heißt es nämlich, und er schaute mit seinem Angesicht hinter sich. Wenn Sie das mal rein physisch vorstellen, das ist ein relativ mühsamer Vorgang. Da liegt jemand und der versucht zu gucken, was hinter ihm am Kopfende abläuft. Manche Bibelsetzungen versuchen das wegzudrücken, weil sie nicht klarkommen, was er da macht. Aber es heißt einfach nur, er guckte hinter sich. Warum guckt er hinter sich? Weil das Judentum die Vorstellung hatte, am Kopfende dieses jetzt Sterbenden steht der Schöpfer selbst, der lebendige Gott selbst. Ja, so lesen wir nachher auch nochmal 1. Könige 1, 47, als nachher dann das Sterben des Königs da ist, dass es schon so weit war, in Anführungszeichen, dass er hinter sich geguckt hatte. Das heißt, das war schon klar für ihn, ich werde jetzt sterben. Das ist eine Vorstellung, dass ich nicht alleine bin. Ich bin nicht alleine. Da müssen mich vielleicht die liebsten Menschen meine Hand loslassen, natürlich. Ich habe keinen Zugriff mehr. Aber aus der Perspektive der Bibel steht der lebendige Gott da, am Kopfende, hat sein Personal da und begleitet, ich sag's mal, diesen Geburtsvorgang minutiös. Glauben Sie mir. Das Sterben seiner Heiligen ist ihm teuer, heißt es im Psalm. Der guckt nicht weg. Kein Moment, kein Moment. Das dürfen Sie sowohl wissen, wenn Sie das schmerzliche Nachhausegehen von Menschen begleiten, als auch wenn Sie mit einem angezogenen Atem an Ihr eigenes Nachhausegehen denken. Der lebendige Gott steht da, sein Personal steht da und das Sterben, das Sein ist ihm heilig. Minutiös, besser als jeder Chefarzt, beobachtet er die Geburt von Ihnen ins Leben hinein. Und nicht nur beobachtet, er steuert, greift ein und er kriegt dieses Kind auf die Welt. Er kriegt dieses Kind auf die Welt. So, und dann willkommen im Himmel. Willkommen im Himmel. Also, willkommen im Himmel, da ist einmal die Frage nach dem Ort. Da kommen wir nachher drauf, auf die Wohnung, die Quadratmeterzahl, da wird es biblisch ein bisschen schwierig. Gucken wir nachher noch an. Ja? So, das heißt, wir machen jetzt nach unserer Pause weiter. Aber erst einmal müssen wir das jetzt sacken lassen, was wir haben. Es war eine Menge Zeug jetzt, ja, erstmal sacken lassen. Nutzen Sie bitte, 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 nutzen Sie bitte diese Mittagspause auch zum Nachdenken darüber, zum Nachschlagen nochmal der genannten Bibelstellen. Sie können auch noch die ein oder andere Himmelsfrage jetzt vor dem Mittagessen dahin schreiben, aber ich muss ja während der Mittagspause noch ein bisschen sortieren. Also, dass wir noch ein bisschen gucken, was da dran ist. Wir machen jetzt hier erst einmal einen Schnitt an der Stelle und gehen also um 13:30 in unserem Thema hier weiter.